Ja, echt nervig das Wetter. Nie passt es, ne? Aber wir können unseren Garten passender fürs Klima machen. Hört sich das nicht gut an?
Einfach natürlich gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und PflanzenfreundInnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, es geht heute mal wieder um eine ganz wichtige Geschichte und zwar um das klimafreundliche Gärtnern bzw. den Garten möglichst resistent zu machen vor den jetzt, naja, wahrscheinlich sich immer mehr zuspitzenden Wetterphänomenen, ne?
Das stimmt, das ist irgendwie ein Thema, wo wir alle, glaube ich, nicht so gerne hingucken, aber es nützt ja nichts, so wird es kommen, wir werden Schwierigkeiten mit Wasser haben und allen möglichen anderen. Also ja, lass uns drüber reden.
Nicht verzagen, Sabine Klingelhöfer fragen von der Firma Neudorf. Genau das machen wir heute. Sabine, wenn ich mir das Wetter so angucke, es ist gerade uns Deutschen nicht recht zu machen. Entweder es ist zu heiß oder es ist zu kalt, zu viel Sonne, zu wenig Sonne, zu viel Regen. Wie kann man sich denn jetzt auf diesen immer weiter zunehmenden Wahnsinn auch vorbereiten?
Ja, es wäre tatsächlich einfacher, wenn es einfach nur sonniger und trockener würde, dann wüsste man, okay, dann nehmen wir einfach die mediterranen Pflanzen und dann ist das fein. Die kommen damit klar, aber wir haben eben auch manchmal Zeiten, wo es feucht ist und wir brauchen Pflanzen, die alles können. Das heißt, das Beste ist, wenn wir erstmal aufhören, unseren Garten zu sehr zu verwöhnen. Wir müssen ihn resilient machen. Ich kann das Wort zwar eigentlich nicht mehr hören, aber also widerstandsfähig machen. Wir haben ja unsere Gärten noch auf Schönwetter programmiert. Das heißt, wir gehen davon aus, dass alles immer noch einigermaßen so bleibt, wie es ist. Und das ist aber nicht so. Wir sollten unseren Garten, auch unseren Garten, so wie die Städte und wie alles, zum Schwamm umbauen. Das heißt, zu einem Ort, wo das Wasser schnell aufgesogen werden kann, wo es festgehalten werden kann, damit es bei Dürrezeiten wieder den Pflanzen zur Verfügung steht. Das sollte eigentlich das Ziel sein.
Okay, also wir verwandeln jetzt einfach alles in Schwämme. Also quasi das Gegenteil von so einem steinharten, trockenen Gartenboden. Wieso fühlt er sich denn eigentlich immer an wie so ein steinhartes Stück Brot und was kann man dagegen machen?
Der Boden ist ja in ganz Deutschland oder überall ist immer mal unterschiedlich. Also in Brandenburg, die haben diesen furchtbaren Sandboden, während wir hier im Weserbergland eigentlich gesegnet sind, denn wir haben hier sehr schönen lehmigen Boden, der die Feuchtigkeit doch ganz gut festhalten kann. Das Problem ist aber auch bei uns, wenn wir nichts tun im Garten, dann wird der Humus, der da drin ist, im Gartenboden immer mehr verbraucht und es kommt nichts nach. Das heißt, wir haben Humusmangel und wenn zu wenig Humus ist im Boden, dann kann er nichts mehr speichern. Dann haben wir nur noch diese mineralischen Bestandteile, da kann zwar auch noch Wasser andocken, aber wir brauchen zwingend Humus, auch damit der Boden locker, fluffig, weich wie ein Schwamm ist. Sind wir wieder beim Schwamm. Das Problem ist nämlich bei diesem harten Boden, das sieht man ja auch, dann plattert das Wasser drauf und schwemmt so ab. Es perlt geradezu ab, genau. Also auf Ackerböden kann man das sehen, am Hang. Wir haben ja hier schöne Hügel im Weserbergland. An Hängen, da fließt dann das Wasser so runter, sammelt sich unten vielleicht und dann, wenn es trocken wird, wird es wirklich buckelhart. Und das passiert nicht, wenn da mehr Humus drin ist im Boden. Wenn er so buckelhart ist, dann kann das Wasser gar nicht mehr eindringen. Dann fehlen die Poren, dann fehlen die Öffnungen, wo Wasser überhaupt eindringen kann. Und es fehlen auch die Poren, dass der Boden Gase abgeben kann, dass Gase aus dem Boden entweichen können. Also lass uns Humus pflanzen, möchte ich fast sagen.
Der heilige Humus, da haben wir ihn wieder. In einigen Folgen schon hochgelobt, zu Recht, würde ich mal sagen. Ja, wie wirkt denn dieser Humus im Boden? Also lass uns da mal ganz kleinteilig rangehen. Wieso ist denn der so wichtig?
Ja, Humus ist organische Substanz, die sich praktisch wie so kleine Keile zwischen diese harten Bodenplättchen schieben kann und sich mit denen so richtig schön vermischeln kann. Zwischen diesen Krümeln, die dann entstehen Hohlräume, also Räume, wo Luft festgehalten werden kann im Boden und auch wo Wasser andocken kann. Und diese Krümel werden stabilisiert, das weiß man immer nicht so, glaube ich, die werden stabilisiert durch die Ausscheidungen von Mikroorganismen, von Bakterien, auch vom Regenwurmkot, klar, aber tatsächlich von diesen Mikroorganismen, die so wichtig sind für den Boden. Wenn aber kein Humus da ist, dann sind keine Mikroorganismen da. Und dann findet diese ganze Krümelbildung nicht statt. Das heißt, es gibt keine stabilen Hohlräume und dann haben wir den Salat. Also es gibt auch tatsächlich diesen bodenkundlichen Fachbegriff der Krümelbildung.
Was eigentlich, naja.
Du denkst auch an die Sesamstraße, Krümelmonster?
Nein. Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, dass das halt tatsächlich einfach Kot ist.
Ja, Kacke. Mhm.
Okay.
So ist es. Und das Ding ist, dieser Humusanteil im Boden, der baut sich immer wieder ab, weil er gleichzeitig auch ein bisschen Futter ist für die ganzen Viecher im Boden. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, ich lege den Garten einmal an, hau ordentlich Kompost rein vom Kompostwerk und dann war es das, sondern ich muss das jährlich wiederholen. Das ist ein immerwährender Prozess. Je mehr Humus ich da reinhaue, umso besser. Das beginnt mit dem Ausbringen von Kompost, den ich am besten auch selber mache. Dann kann ich torffreie Erden, wie zum Beispiel unsere Neudohum-Erden, verwenden, um, wenn ich neu pflanze, diese Erde ins Pflanzloch zu geben, damit da schon mal optimale Bedingungen zumindest sind. Und ich kann das auch unterstützen mit organischen Düngern, wie unseren festen AZ-Düngern, die wir haben, weil da eben ganz viele Mikroorganismen drin sind, die diese ganzen Aufgaben, über die wir gerade gesprochen haben, erledigen. Also Kot hinterlassen, was das Zeug hält. Und dann wird der Boden schön. Das ist auch irgendwie nett.
Das ist ja dann wahnsinnig auch interessant für Regenwürmer wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall.
Die sich dann da durchfressen und auch alles vollkacken.
Genau. Und die, also wer so im Frühjahr den Boden bearbeitet und dann guckt, wer beim Bodenbearbeiten überhaupt keine Regenwürmer sieht, der hat auch schon einen guten Indikator dafür, dass zu wenig Humus im Boden drin ist. Also sobald der Boden wieder weicher wird, feuchter wird, kommen auch die Regenwürmer zurück. Das ist ja das Schöne. Und die Regenwürmer sorgen ja dafür, die machen ja solche, zum Teil auch solche senkrechten Röhren im Boden. Die sind ganz wichtig dafür bei Starkregen, dass das Wasser schnell in den Unterboden abzieht und dass es eben nicht so weggeschwemmt wird. Also auf Ackerböden, wo das so verschwemmt, weiß man eigentlich auch, da sind zu wenig Regenwürmer. Mhm. Sonst würde das eigentlich gar nicht so passieren. Und ja, und dann schließt sich wieder der Kreis, wenn die Regenwürmer da sind, muss ich sie auch füttern, zum Beispiel mit organischem Mulchmaterial.
Ich weiß noch, damals in dem Garten meiner Eltern, da wo ich aufgewachsen bin, da war immer alles voller Regenwürmer. Überall waren Regenwürmer, aber da wurde halt auch immer intensiv mit Kompost der Acker gedüngt.
Ja, genau so. Also es muss so sein, dass man praktisch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man einen Spaten in den Boden rammt, weil jedes Mal killst du mindestens 5 Regenwürmer. Und wenn du genug davon hast, ist das auch gar nicht so schlimm.
Ui.
Ja, so sieht's aus. Ja, genau.
Was mache ich denn jetzt, wenn ich so einen richtigen Problemboden habe, Sabine? Gibt's da so eine Intensivkur für meinen Boden, wenn der komplett ausgelaugt ist und gar nicht mehr zu bearbeiten ist?
Also dann ist wirklich mal Zeit für gravierendere Maßnahmen. Also am besten, wenn man die Möglichkeit hat, einen Anhänger mieten, zum Kompostwerk fahren und richtig viel Kompost holen, wenn es ein guter Kompost ist. Es gibt Zertifikate dafür, das kann man dann auch abfragen. Habt ihr Zertifikate dafür? Okay, kann man sich angucken. Und das dann so in der Schicht von 3 bis 5 Zentimeter im Garten verteilen. Oder zumindest erstmal im Gemüsebeet oder einfach da, wo es einem wichtig ist, wo der größte Bedarf ist.
Einfach oben drauf streuen?
Einfach oben drauf streuen. Man braucht es nach meiner Erfahrung wirklich nicht einarbeiten. Erstens ist mir es auch viel zu aufwendig und das reicht schon.
Einfach faul gärtnern. Der Podcast.
Ja, das ist, stimmt, machen wir mal einen neuen auf. Wäre sowieso mal Zeit. Noch
also
neun.
Ich finde, also viel von dem, was wir hier erzählen, das beruht ja eigentlich darauf, möglichst wenig zu machen, ne?
Ja.
Eigentlich. Das ist ja das Geheimnis bei einem schönen Garten.
Und das ist doch so großartig. Win-win-win für alle Beteiligten.
Genau, einfach mal ein bisschen fauli sein.
Ja, genau.
So, zurück zum Problemboden, sorry.
Zurück zum Thema. Ja, du kannst das Ganze noch unterstützen natürlich. Und zwar haben wir so einen Bodenverbesserer, der heißt Neudorf Therapreta Bodenverbesserer. Ist ein ziemlich langer Name, aber der macht auch eine ganze Menge. Da hat er den langen Namen auch verdient, finde ich. Da ist nämlich unter anderem Pflanzenkohle drin. Das bedeutet also nicht Holzkohle vom Grill. Das ist schon ein Unterschied, weil bei der Holzkohle muss man mit Cadmium rechnen. Und das ist nicht das Gleiche wie eine zertifizierte Pflanzenkohle, wo eben gerade kein Cadmium drin ist. Oder nur ganz, ganz wenig. Diese Pflanzenkohle hat eine riesengroße Oberfläche. Wir sprachen schon mal darüber, glaube ich. So 1 Gramm von dieser Pflanzenkohle hat eine Oberfläche von 300 Quadratmetern.
Das ein ist, Gramm?
Ja, 1 Gramm. Das ist wirklich eine Fingerspitze voll. Und die Oberfläche ist zusammengerechnet so groß wie 3 Wohnungen oder so.
Wow.
Ja. Und das finde ich immer so sensationell. Und diese Oberfläche ist nicht nur einfach Oberfläche, sondern da kann sich Wasser zusammen mit Nährstoffen und Mikroorganismen wunderbar andocken. Das heißt, das unterstützt die Speicherfähigkeit meines Bodens und unterstützt auch die Mikroorganismen, dass die schöne Räume haben, wo sie sich gut entwickeln können. Und das beschleunigt dann wieder den Humusaufbau sehr stark, hilft Wasser zu speichern und ist ein toller Lebensraum für die Mikros.
Und das streue ich dann da einfach so auf den Boden oder in den Boden oder wie mache ich das?
Genau, also wenn ich merke, mein Boden ist echt problematisch, dann mache ich das tatsächlich jedes Jahr, bitteschön, weil sich das natürlich ein Stück weit auch verbraucht. Und am besten im Frühjahr, aber wenn ich es jetzt verpasst habe im Frühjahr, dann ist es auch schön, wenn ich das im Sommer noch mache. Also es ist gar kein Problem. Im Frühjahr hat man halt den Vorteil, da ist jede Menge Platz in den Beeten. Dann kann man es gut ausstreuen. Wenn man will, mit so einem Dreizahn oder einer Hake ein bisschen einarbeiten, das kann man machen bei diesem Bodenverbesserer. Und wenn es danach feucht ist, ist es auch gut, oder gießen, damit es auch gleich in den Boden noch ein bisschen reingeschwemmt wird.
Sabine, was kann ich denn noch meinem Boden Gutes tun? Gibt's da noch irgendwas? Bestimmt.
Wir sind ja noch lange nicht am Ende der Episode, wie schön. Es gibt noch den Wasserspeicher. Das Produkt heißt tatsächlich Neudorf Wasserspeicher. Darin ist ein natürliches Tonmineralmehl enthalten. Das ist ganz wichtig für die Freunde und die Zuhörenden in Brandenburg. Genau, in der Heide. Ja, genau, wir grüßen euch und das ist euer Lebensretter, würde ich mal sagen. Das ist auch so ein Bodenverbesserer, den man einmal im Jahr ausbringt, gerne im Frühjahr. Der baut sich auch nicht ab. Das heißt, dieses Thronmineralmehl, das ist dann einfach da. Das hat so ganz millimeterfeine oder mikrometerfeine Schichten, aus denen das besteht. Und in diesen Zwischenschichten kann sich auch wieder Wasser und Nährstoffe andocken. Das Schöne ist, wenn es feucht wird, quillt es auf und dann ist es noch ein schönerer Lebensraum für die Mikroorganismen, hält auch das Wasser fest und packt es an die Wurzeln. Wenn du das regelmäßig machst, kann der Boden bis zu 35% mehr Wasser speichern. Und das ist, finde ich, schon ein Wort. Und auch da, wie gesagt, wieder anwenden, einfach ausstreuen, ein bisschen einhaken, fertig.
Also fassen wir mal bis jetzt zusammen. Kompost ist super, Pflanzenkohle ist super und Bentonit, Wasserspeicher ist auch super.
Genau.
Okay, ja. Was ist denn noch soweit super?
Du kannst auch die Pflanzen nochmal stärken, dass sie besser an Wasser drankommen. Das finde ich auch so eine clevere Methode von der Natur. Und zwar gibt es ganz normal in jedem Boden, wenn er gut ist, auf jeden Fall im Wald zum Beispiel, Mykorrhizapilze.
Ah ja.
Ich finde, man sollte sich mal ein besseres Wort ausdenken, weil das ist auch mit Y und so geschrieben, also schwierig auszusprechen. Aber richtig irre, das sind Pilze, die im Boden leben und die so ganz feine Pilzfäden machen, mit denen sie den Boden durchziehen. Und die docken an den Wurzeln der Pflanzen an, dringen in die Wurzeln der Pflanzen ein. Das finden die Pflanzen aber nicht schlimm, im Gegenteil. Das finden die toll, weil dieses Pilzmyzel, diese Pilzfäden, kommen in Bodenspalten, wo die Wurzeln der Pflanzen viel zu dick sind und können da Wasser raussaugen. Und weil sie total freundliche Wesen sind, geben sie dieses Wasser an die Wurzeln der Pflanzen ab.
Ach, das ist ja ein dickes Ding.
Ist ein dickes Ding, beziehungsweise ein ganz feines Ding.
Was für eine schöne Freundschaft.
Ja, und die Pflanzen sagen Dankeschön und schieben so ein paar Kohlenhydrate und auch ein bisschen Phosphorverbindungen rüber an dieses Pilzmyzel, weil das können die selber nicht bilden. Also eine schöne Symbiose. Und das durchzieht im Wald, durchzieht das den ganzen Boden. In unseren Böden, die sind häufig ja verarmt, zum Teil durch mineralhaltige, salzhaltige Dünger auch geschädigt. Bei Mineraldünger bilden sich diese Pilze nämlich nicht so gerne oder eigentlich gar nicht. Und deswegen bieten wir so ein Produkt an, das nennt sich Neudorf Wurzelstark. Und da sind diese Mykorrhiza-Pilze drin. Das heißt, das streust du am besten in das Pflanzloch von deiner neu gepflanzten Pflanze. Du kannst es auch umpflanzen, wo du denkst, oh, ihr seht aber mickrig aus. Kannst du es auch daneben in einem Loch praktisch in den Boden packen, angießen. Und dann bildet sich das ganz von alleine. Das heißt, du hast ein gigantisches Netzwerk, was deine Pflanzen sehr stressresistent macht, weil sie einfach mehr an mehr Wasser kommen als ohne diese Mykorrhizapilze.
Vielleicht sollte ich auch mal Mykorrhizapilzen baden, dann bin ich vielleicht auch stressresistent.
Oh.
Aber ich glaube, das läuft nur bei Pflanzen.
Was? Du bist doch nicht gestresst. Nein.
Nein, nie.
Eben.
Nein.
Habe ich noch nie erlebt.
Okay, also Mykorrhizapilze schreiben wir auch mit auf die Liste.
Genau.
Das ist ja ganz fantastisch. Also ich pack dann das Neudorf-Wurzelstock da mit rein ins Pflanzloch?
Genau, ins Pflanzloch. Oder wenn du schon Pflanzen hast, die dir lieb und teuer sind, kannst du auch einfach so ein fingertiefes Loch neben der Pflanzenwurzel in den Boden bohren, da wurzelstark einstreuen, das Loch mit Erde verschließen und dann auch schön gießen und fertig.
Okay, aber wenn jetzt die Sonne trotzdem mit über 30 Grad auf den Boden knallt, verdampft dann nicht doch irgendwie alles und trocknet das sich doch trotz dieser ganzen Maßnahmen irgendwann aus?
Ja, das tut's. Also nackte Erde heißt
sich. Na toll.
Toll,
ja. Sabine. Alles
ja.
Umsonst.
Nein, deswegen sprechen wir ja drüber.
Nicht umsonst?
Lass dich nicht stressen.
Okay.
Nein, nicht umsonst. Nein, nein, nein. Nackte Erde heizt sich tatsächlich auf. Das kann bis auf 60 Grad gehen. Wir merken das, wenn wir barfuß drüber gehen. Und wenn wir aber mal an natürliche Lebensbereiche denken, dann stellen wir fest, nackte Erde gibt's da praktisch nicht. In der Natur gibt es nackte Erde nicht. Ja, es fällt mal ein Baum um, dann sehe ich mal nackte Erde, aber da sind sofort Pflanzen da, die den Bereich wieder besiedeln und das Ganze beschatten und so weiter. Weil diese 60 Grad sind natürlich fast schon tödlich für Mikroorganismen auf jeden Fall. Regenwürmer sagen auch, nee, danke, wir gehen mal irgendwie einen halben Meter tiefer. Und die Wurzeln für flachwurzelnde Pflanzen ist natürlich auch total blöd. Deswegen haben meine Kollegen in unserem Innovationszentrum vorletztes Jahr schon entwickelt unseren Verdunstungsschutz, Neudorf-Verdunstungsschutz. Das ist letztlich wie ein Sonnenschirm für den Boden. Da streust du aus um die Pflanzen rum und das reduziert die Verdunstung um bis zu 35%.
Also quasi sowas wie Mulch.
Ja, genau.
Ah.
Es ist ein Mulch, den du kaufen kannst, wenn du selber kein Mulchmaterial hast. Oder wenn du, weiß ich nicht, einen Mähroboter hast und der schnipselt alles klein, hast also keinen Rasenschnitt und noch sonst nichts, dann kannst du das einfach verwenden. Das kannst du auch gut übrigens am Hang verwenden, weil das sich miteinander so verzahnt und auch nicht runterrutscht durch Regen. Finde ich ziemlich clever.
Ah.
Das unterdrückt auch noch gleichzeitig das Unkraut, wird zu Humus umgebaut. Am Ende einer Saison, also so zum Herbst hin, ist es dann auch so ein Stück weit zersetzt, aber die Regenwürmer freuen sich. Also es ist super gut geeignet für den Boden. Du bringst es einfach in so einer 2 bis 3 Zentimeter dicken Schicht aus, kannst es leicht andrücken und nach der Saison ist es eigentlich praktisch schon verschwunden.
Also muss ich gar nicht dann wieder entfernen, irgendwie, wenn es dann in den Herbst geht oder so.
Das zersetzt sich einfach.
Super.
Genau.
Ja, aber ist es dann nicht einfacher zu sagen, ja gut, es wird alles irgendwie heißer, ich hole mir jetzt nur noch Oliven und Palmen und Lavendel und pflanze dann halt die Mittelmeersachen?
Ja, so? Genau. Das wär schön, aber diese Mittelmeerpflanzen, die sind eben auch Sensibelchen.
Mhm.
Und die mögen unsere nassen Winter zum Beispiel gar nicht. Kälte ist gar nicht unbedingt nur das Problem, aber diese Nässe, diese Feuchtigkeit, das können die einfach nicht ausstehen. Und deswegen ist das eben leider überhaupt keine Option. Also deswegen lieber heimische Pflanzen verwenden. Die sind an unser Wetterchaos, war auch noch nicht komplett angepasst, aber die kennen das, die kennen nasse Winter und so weiter. Ja, worauf man auch noch achten kann, ist, das ist jetzt aber auch schon was für Fortgeschrittene, würde ich sagen, dass man tiefwurzelnde Pflanzen verwendet. Also Rosen zum Beispiel. Rosen sind Tiefwurzler. Die müssen gar nicht viel gegossen werden, weil die richtig tief in den Boden reingehen. Und auch viele heimische Stauden, die gehen ganz tief in den Boden. Und wenn ich die nicht jeden Tag gieße, sondern nur, wenn absolut Notwendigkeit da ist, dann kann ich die auch erziehen, dass die eben tiefer in den Boden wurzeln.
Stimmt, da hattest du mal irgendwie von den Rosen deiner Nachbarin erzählt, ne?
Ja, die hat so an der Rose gehangen und hat sie eben jeden Tag gegossen. Und ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu, aber ich habe das in der Urlaubsvertretung nicht immer gemacht, auch ja.
Aber genau. Ihr zuliebe, der Rose zuliebe.
Ja, ja.
Alles zu ihrem Besten.
Genau.
Und wenn jetzt gerade mal nicht Starkregen angesagt ist, sondern ich tatsächlich mal irgendwie zur Kanne greifen muss, wie mache ich das am besten? Gibt es da irgendwie Tricks und Hacks, wie ich am besten, am schlausten gieße, Sabine?
Ja, tatsächlich, so ein paar Tipps gibt's da wirklich. Also das Beste ist, früh morgens zu gießen. Den möchte ich sehen, der das schafft, ganz ehrlich. Aber
ich mache das auf gar keinen Fall. Kannst du knicken.
Genau, ich muss ehrlich sagen, ich schaffe es auch nicht. Was doof ist, weil ich mache es dann eben abends und das ist aber gut für die Schnecken. Weil die Schnecken sind ja bei Feuchtigkeit gerne auch in der Dämmerung unterwegs und so. Also abends gießen ist wirklich doof, aber...
Aber noch doofer ist mittags, ne?
Ganz genau. Mittags gießen, das streichen wir einfach von den Tätigkeiten. Wir gießen niemals mittags, weil da ganz viel verdunstet und schon gar nicht sprengen wir mit so einem Regensprenger den Garten mittags. Das ist alles ganz, ganz blöd. Also vielleicht doch mal dreimal die Woche früh aufstehen oder wer Gleitzeit hat, später zur Arbeit. Ich glaube, das ist für mich der Knackpunkt. Ich komme dann einfach mal 10 Minuten später. Länger dauert's ja nicht.
Sorry, Chef, ich musste noch gießen.
Ja, genau.
Okay.
So, weil morgens gießen ist toll, da ist die Erde noch kühl und es verdunstet am wenigsten Wasser. Und ein anderer Tipp ist auch noch, lieber nur dreimal die Woche gießen und dann aber richtig so 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter, also eine ganze Kanne auf einen Quadratmeter, das ist echt viel.
Da muss man echt laufen.
Ja, ja, das stimmt. Aber auf die Weise erziehe ich meine Pflanzen, wenn ich das nur alle 3 Tage mache, dass sie eben selber auf die Suche gehen. Und ganz ehrlich, es tut den Pflanzen nicht schlecht, wenn sie auch mal ein bisschen welk werden. Das gibt sich ja wieder. Und der letzte Tipp zum Gießen ist, bitte nicht über die Blätter, sondern immer schön gleich direkt unten an die Erde, einfach weil, wenn die Blätter nass werden, ist die Gefahr von Pilzkrankheiten immer gegeben.
Das ist klar, würde ich sagen.
Ja, ja, genau. Ich hätte auch noch einen Fun-Fact zu bieten, wenn du den hören möchtest.
Oh ja, gerne. Immer her damit. Fun-Facts immer willkommen.
Und zwar der Kühlschrankeffekt im Garten. Ist doch super, oder? Der Kühlschrankeffekt im Garten bedeutet nichts anderes, dass wenn ich meinen Garten dicht bepflanze, dass der sich selber kühlt. Das ist ja auch so das Prinzip, dass man, wenn man zum Beispiel in den Städten, darüber wird ja jetzt auch viel gesprochen, in den Städten möglichst viel Grün dorthin bringen, möglichst viel Bäume, nicht nur wegen CO2 speichern, sondern auch wegen der Kühlung.
Ja,
und
stimmt.
Wenn du deinen Garten dicht bepflanzt hast, kannst du die Temperatur in deinem Garten schon um bis zu 8 Grad senken im Vergleich zu Bereichen, wo nur gepflastert ist. Das ist doch cool, oder?
Also noch ein Grund mehr, sich keinen Schottergarten anzulegen.
Ganz genau. Und übrigens möchte ich gerade an der Stelle mal kurz erwähnen, wir von Neudorf sponsern die Klimakiste in Hameln. Also
die ist mir gerade auch eingefallen. Genau.
Ist ja auch
ihr steckt dahinter?
Ne? Ja, wir stecken da. Nein, wir stecken nicht dahinter. Die ausgedacht hat sich das die Stadt Hameln tatsächlich, was ich großartig finde. Und wir unterstützen das aber mit Geld vor allen Dingen natürlich, aber auch mit ein bisschen Know-how, klar. Und wer nach Hameln kommt im Sommer bis Herbst, glaube ich, steht die noch, geht mal rein. Ist eine riesengroße Kiste, vollgepackt mit Pflanzen und total schön im Hochsommer, weil es kühl ist.
Oh ja, auf jeden Fall. Das merkt man direkt.
Ja.
Wenn man da reingeht. Richtig schön. Unbedingt mal abchecken, unbedingt mal besuchen, wenn ihr hier in Hameln seid. Woran erkenne ich denn dann, dass meine Mission Klimafit, ich nenne es jetzt einfach mal so, erfolgreich war?
Ja, Mission Possible, ne?
Naja, vielleicht ja doch possible.
Ja, doch, es ist, man kann wirklich was bewegen, wie an so vielen Stellen im Leben, man kann was bewegen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du gemulcht hast, mal so nach 3 Tagen Hitze zum Beispiel gucken, unter dem Mulch ist die Erde da noch feucht. Und du wirst feststellen, ja, sie ist feucht. Wenn sie nicht feucht ist, lieber noch mal ein bisschen Mulch nachlegen. Und du kannst auch gucken, wenn es geregnet hat, guckst du mal in deinen Garten, ob etwa irgendwo Pfützen stehen geblieben sind. Das ist natürlich schlecht, weil das bedeutet, zu wenig Regenrohre von den Regenröhren, von den Regenwürmern. Das heißt, dann müsstest du auch noch mal mehr Humus bilden. Also Pfützen im Garten heißt immer zu wenig Humus im Boden. Ein klimafitter Garten arbeitet also für dich und nicht du für ihn. Du unterstützt ihn nur, aber der Garten kann sich dann schon selber helfen.
Das ist so das Best-Case-Szenario, ne?
Genau.
Okay, Sabine, das war echt eine lange Folge heute und verdammt viel Input. Hast du denn so 3 ultimative Tipps, an die man sich halten kann, damit der eigene Garten klimafit wird?
Also das erste ist mal auf meiner Liste, robuste heimische Pflanzen setzen. Keine Exoten, nichts Empfindliches, robuste Arten. Zweitens, die Erde mulchen mit eigenem Mulchmaterial oder auch mit unserem Neudorf-Verdunstungsschutz. Und der dritte Punkt ist, Boden immer weiter pflegen, immer weiter optimieren mit Bodenverbesserungsmitteln, mit Humus. Was geht, damit ihr langfristig einfach viel mehr Spaß im Garten habt?
Okay, ich glaube, das kann man sich ganz gut merken. Aber eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Wie oft im Jahr muss ich das denn wiederholen? Reicht da einmal im Frühjahr?
Einmal im Frühjahr reicht.
Okay, ja. Aber dann auch wirklich konsequent jedes Jahr durchziehen.
Das wäre schon gut, wenn man es dann mal vergessen hat. Ja, ist halt nicht so gut, aber dann ist es halt so. Aber einmal im Jahr und am allerbesten im Frühjahr.
Alright, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wenn jetzt doch mein Garten wegfault und wir darin schuld sind, wo kann ich mich beschweren?
Ja, meldet euch gerne. Ihr könnt mir gerne eine direkte E-Mail schicken. Ich packe die E-Mail-Adresse natürlich wieder gerne in die Shownotes. Ihr könnt aber auch unser Forum auf neudorf.com besuchen, da könnt ihr noch weitere Fragen stellen und ihr könnt uns natürlich auch über Facebook und Insta Direktnachrichten schicken.
Und wenn ihr Lob habt, ne? Auch immer her damit.
Ja.
Wir freuen uns wahnsinnig.
Ja, gerne.
Bis dahin, macht's erstmal gut. Tschüssi.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.